Wirklichkeitsbewusstsein. Jeder, seines Denkvermögens und der Sinne mächtige der Erdemenschen, glaubt auf seine Art, sich seiner selbst bewusst, da er um seinen Körper weiß und um die durch Organe dieses Körpers wahrnehmbaren Reaktionen aus der Außenwelt, die ihn umgibt. Des Weiteren weiß jeder um den Namen, den ihm voreinst andere gegeben haben, und kennt bis zu bestimmten Graden die Familienzweige, denen er als Frucht der Einigung sein körperliches Dasein zu verdanken hat, selbst wenn er eher denen fluchen möchte, die es ihm gegeben haben. Er weiß um seine Stellung in der Welt, weiß, was er tätig zu erwerben musste und was noch an Erwünschtem ihm versagt zu bleiben scheint. Ganz sicher weiß er auch um seine Titel und Bevorrechtungen, falls ihm solche von Geburt an oder im Verlaufe seines Erdenwandels dargeboten wurden. Mit alledem jedoch weiß er noch keineswegs um seine Wirklichkeit. Denn alles, was er an sich kennt, ist nur zeitweilig Angenommenes, das mit ganz unbezweifelbarer Sicherheit dereinst ihm wieder abgenommen werden wird. Es gibt jedoch etwas, das keiner anzunehmen oder abzulegen braucht, da er es ewig war und ist und sein wird, selbst wenn er die Macht verwirkt, sich ewig mit dem so Bestimmten als identisch zu empfinden. Es gibt etwas in uns, das nicht von dieser Erde ist, auch wenn es sich in unserem Erdendasein nur in erdenhaft bestimmter Form erfassen lässt. Dieses gilt es zu ergründen. Dieses vor allem gilt es an sich wahrzunehmen. Wer dieses eine nicht in sich ergründet hat, der ist gleich einem Bettler, der durch dunkle Gassen zwischen wohlverschlossenen Häusern irrt und in Verzweiflung aufspäht zu den hellen Fenstern, die ihm zeigen, dass die anderen ihr Fest begehen, während er zu seinem Feste längst noch nicht geladen ist. Es gibt so viele, die gleich einem solchen Bettler noch in dunklen Gassen irren und sich in jeder Kellerkneipe seelischer Betäubungsgifte zu berauschen suchen, um ihr Elend zu vergessen, während andere sich seiner kaum noch schämen und es brüsk zur Schau zu tragen trachten. Wenn Egoismus guten Rechtes als verwerflich gilt, soweit er Selbstbetonung ist, die neben sich nichts gelten lassen will, so ist man doch versucht, nach ihm zu fragen, sieht man, wie so viele Tausende sich selbst vergessen und wahrlich nicht um anderen dadurch zu nützen. Eingekeilt in eine Masse, deren Einzelglieder bis auf wenige, die leicht zu zählen wären, längst schon sich vergaßen und stattdessen sich genannt zu haben glauben, wenn sie ihre äußerlichen Namen sagen, gewahrt der Mitgerissene nur selten, dass er um sich selbst nicht weiß und nur die zeitlich zugefügten bunten Fetzen kennt, die ihn bezeichnen. Es liegt wahrhaftig allzu viel Genügsamkeit in dieser Selbstaufgabe, nur um jener anderen willen, die in gleicher Weise auch nicht um sich selber wissen. Hier könnte Egoismus Tugend heißen, sofern der Einzelne durch Sorge um sich selbst zum Anlass würde, dass auch andere Ermutigung empfingen, nach sich selbst zu suchen. Fast bleibt es unbegreiflich für den Nüchternen, dass sich in diesem Erdendasein Millionen an dem Maskenkram berauschen, den sie sich ersonnen haben, weil sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Wo aber Wirkliches dem bloßen Anschein weichen muss, dort triumphiert in Sicherheit der Trug, und selbst betrügt sich jeder, der nicht mehr weiß, wer er von Ewigkeit her ist. Die höchste Ehrung, die das äußere Gemeinschaftsleben zu vergeben hat, kann immer nur wie eine Mantelhülle oder wie ein Schmuck getragen werden. Als was der Träger dann erscheint, das gilt er denen, die auf seine Ehrung Wert zu legen trachten. Doch was er ist, wird keineswegs durch solchen Wert verändert. Fühlt er in dem ihm zugestandenen Gewande sich etwa erhabener als in der Nacktheit seiner Menschentiergestaltung, dann lebt er nur in einer Traumwelt als das arme Opfer der Hypnose seiner Eitelkeit und ist noch himmelweit davon entfernt, auch nur zu ahnen, wer er ist. Aus längst vergessenem Bewusstsein seiner selbst erreicht den Erdenmenschen noch die leise Ahnung, dass alles, was ihn heute unfrei macht, ihm ungemäß und nicht in seinem wahren Sein beschlossen ist. So wird ein unbewusstes Streben zu sich selbst verwandelt in den wohlbewussten Drang nach Freiheit. Durch diesen Drang jedoch weiß hier, wie überall im Erdendasein, das Gespenst der Freiheit alsobald sich aufgerufen, um die Klarheit wachen Denkens zu umnebeln, durch die Truggebilde gleißender Verheißungen, die nie Erfüllung finden können. Nun sucht der Mensch auch hier nach einer Freiheit, die nicht in Notwendigkeit begründet ist, und als die Wirklichkeit gilt ihm das Scheingebilde irgendeiner irren Theorie, das ihn von Tag zu Tag nur immer weiter von der Wirklichkeit hinweg verlockt. wenn nicht zuletzt noch schreckerfüllte Einsicht doch zur Umkehr zu bewegen weiß, dann ist das Ende eines solchen armen Wüstenwanderers ein elendes Verschmachten seiner Seele oder ihr Ersticken in den sturmgepeitschten Glutsandschwaden auferweckten Urzeitwahns. Solchem Ende gilt es aber wahrlich doch zuvor zu kommen durch die aus vernunftgemäßem Denken schon erschließbare Erkenntnis, dass sich wirklichkeitsgezeugte Freiheit nur erreichen lässt bei wacher Nüchternheit, die alle unbegründete Verheißung, mag sie auch die farbenprächtigste Gestaltung zeigen, also gleich als leeren Trug durchschaut. Wie sollte Freiheit eines Menschen Fundgut werden, der sich selbst in Fesseln legt, um seinen instinktiven Widerstand zu überwinden, sobald ein wahngezeugter Spuk erregten Eigendünkel zu betören sucht? Wie sollte Freiheit zu erlangen sein für einen Menschen, der sich selbst die Ketten emsig schmiedet, denen er entfliehen möchte? Alle Streben nach erahnter Freiheit aber gilt ja hier doch nur dem Wiederfinden wollen seiner selbst. Man wagt sich selbst nicht zu gestehen, dass man sich verloren hat, und so versteckt man seine Not denn hinter bitterlicher Klage um die Freiheit, die nur in Verlust geraten konnte, weil man in dem Maskenwogen äußerlichsten Geltungstriebes auch sich selbst verlor. Zwar kennt man seine Maske noch, doch weiß man nicht mehr, in dem Wirklichen bewusst zu werden, dem diese Maske nur als irdische Verhüllung dient. Und längst hat man sich so in seine Maske eingelebt, dass man sich selbst mit ihr identisch fühlt. Man weiß nicht mehr und will es nicht mehr wissen, dass man doch noch anderes als seine Maske ist. Zuweilen freilich kommen doch die Zweifel, aber ist man nur erst wieder mitten in dem lang gewohnten Mummenschanz, dann ist auch jede Frage bald verflogen, jeder Zweifel bald zerteilt. Von Jugend auf daran gewohnt, sich immerfort in seiner Maske zu bewegen, fürchtet man, sie abzulegen. In allen Spiegeln sah man sich bisher, wie man sich sehen wollte, und argwöhnt nun, sich selbst nicht mehr zu kennen, legte man die wohlvertraute Maske ab. Es ist jedoch auch ganz unsagbar schwer, sich heute wieder unter seiner Maske zu entdecken. Von allen Seiten stürmen auf den Suchenden, der seiner Urnatur sich vergewissern will, die wunderlichsten Lehren, meist aus unberufener Lehrermunde, ein, und alle treten mit dem Anspruch auf, als unbestreitbare gewisse Wahrheit, Anerkennung zu verdienen. In allen diesen Lehren, ob sie nun die Weisheit alter Zeiten neu beleben wollen oder den Gehirnen heutiger erwachsen sind, kann man gewiss auch manchen Niederschlag bedingter Wahrheit finden. So manche Weisheitsworte sind da aufgezeichnet, neu gestaltet oder aus dem Schatze alter Völker übernommen, die von jedem ehrlich Suchenden gewiss erwogen werden wollen. Wie wenig aber hat das alles dennoch mit der Wirklichkeit zu tun, in der des Erdenmenschen stärkste, tiefst reichende Wurzeln gründen. Wir müssen dieser Wirklichkeit in uns bewusst zu werden trachten. Wollen wir nach den Jahrtausenden der steten Raubtierbalgereien um den Fraß zuletzt denn doch noch Lebensformen Ausdruck schaffen, die uns zum wenigsten so weit erheben, dass des Menschen Nebentiere dieser Erde, hätten sie des Menschen Urteils Fähigkeit, sich seiner nicht für alle Zeit zu schämen brauchten. Um solches Wirklichkeitsbewusstsein zu erlangen, bedarf es weder einer Glaubenslehre noch der philosophischen Systeme. Noch keine Glaubenslehre wusste zu verhüten, dass die Menschen sich erschlugen oder noch viel grausamer zerfetzten vor der endlichen Erlösung durch den Tod, als je ein Tiger seine Nahrungsbeute Hungergier berauscht zerriss. Kein Denkergebnis aus der hochgemuten Hirnarbeit der großen Philosophen war imstande, Völker von der gegenseitigen Zerfleischung abzuhalten, sobald durch Hass und Neid und Herrschsucht in Dreieinigkeit die Tierinstinkte überreizt und die Gedanken dem Vernichtungstrieb verflochten wurden. Wir müssen tiefer graben, wollen wir die nährungsfrohe Erde in uns finden, in der wir alle allverwachsen sind. Wir müssen endlich tiefer denken, wollen wir auch die Bewusstheit in den Wurzeln unseres Seins erreichen, die erst erkennen lehrt, wie wir uns selbst die Lebensadern unterbinden, schnüren wir im Trieb, uns hochzuranken, anderen den Lebenszustrom ab. Voll Ehrfurcht müssen wir das Wirkliche in uns ergründen, um den Grund zu einer Willenswandlung zu erfühlen, die aller Erdenmenschheit unerlässlich bleibt, will sie nicht in rapider Rückbildung zu einem Schuttgezücht des Tiergestaltungswillens dieser Erde werden. Der blutbesudelte, vom Schlammschleim der Verwesung überspülte Weg zu solcher Rückbildung in eine Tierart, der die Urwaldaffen dermal einst als hohe Götter gelten müssten, ist leider heute schon von Scharen selbstbetörter Erdenmenschen längst beschritten, so dass es wahrlich an der Zeit ist, laut vor der Gefahr zu warnen, die durch kein Verlachen aus dem Munde tollen Irrtums aufzuhalten ist. Willst du, der diese Worte liest, zu Wirklichkeitsbewusstsein kommen, dann musst du jegliche Vermutung fahren lassen, als sei das hier dem Streben deines Willens dargezeigte Ziel etwa erreichbar durch absonderliche Hirnverrenkung oder irgendwelche Akrobatenkünste der Gedanken, bei denen meistens der vermeintliche Beherrscher des Gedankenlebens zum Beherrschten wird, besessen von dem Wunschgedanken nach geheimer Macht. Du musst auch keineswegs ein Wissen dir erwerben, wie es Wissenschaft verlangt. Wer das Bewusstsein seiner Wirklichkeit in sich zu suchen unternimmt, der kann nur dann zu dem von ihm erstrebten Ziele kommen, wenn er vom Anfang an den Weg verfolgt, den ihm die Wirklichkeit in seinem Erdendasein dargeboten hat. Hier gilt es nicht, in Parallele zu der Frage des Pilatus nun die Frage aufzuwerfen, was ist Wirklichkeit? Wir wollen das getrost den neunmal Weisen überlassen, die beim zehnten Male stets zu Toren werden. Hier soll dir vorerst das als wirklich gelten, was auch ein Kind als seine Wirklichkeit empfindet. Benenne ruhig diese Wirklichkeit mit Worten, die dir deine Schulung an die Hand gab, um der Unterscheidung der im Denken nötigen Begriffe willen. Auch wenn du solcher Unterscheidung denkgeübter Meister bist, wirst du dein intellektuelles Wissen wahrlich nicht zu opfern brauchen, denn auch die Auswirkung der Wirklichkeit darf um des hier erstrebten Zieles willen einmal hingenommen werden als das erdensinnlich fassbar Wirkliche. Auch wenn du nicht mehr wirklich nennen magst, was deine Körpersinne dich erkennen lassen, so bleibt doch dieses körpersinnenhaft Erkannte Ausgangspunkt für den Begriff der Wirklichkeit, wie hoch du ihn auch denkend überhöhen mochtest. In gleicher Weise muß dir jetzt das erdensinnlich Wirkliche zum Ausgangspunkte deines Weges werden. Das allernächste erdensinnlich Wirkliche ist dir dein eigener Erdenleib, und nur von ihm aus wirst du sicheren geraden Weges weiterkommen, willst du schließlich auch das absolute Wirkliche erreichen. Es ist ein ziemlich langer Weg, den du bedachtsam und gemessenen Schrittes nun erwandern musst. Das Ziel jedoch, dem du auf solche Weise immer näher kommst, wird dir auch Kraft verleihen auf dem Wege auszuharren. Beginne mit der Sicherheit, die jedes menschliche Bestreben fordert, wenn man es erfolgreich einstens enden will. Auch hier gilt jene alte Sprichwortweisheit, dass nichts schwerer als der Anfang ist. Es steht dir aber frei, die Weise des Beginnens selber zu bestimmen. Verlangt wird nichts von dir, als dass du deinen ganzen Körper von den Füßen bis zum Scheitel in dein Selbstbewusstsein aufzunehmen suchst. Du wirst zwar meinen, das sei längst geschehen und bedürfe keiner Mühe mehr, allein du darfst mir dennoch glauben, dass du sicherlich dich irrst. Wenn du den Weg, der hier beschritten werden soll, noch nicht betreten hast, dann weißt du noch nicht, was er von dir fordert. Es ist ein anderes, ob deine Körperzellen dir gehirnbewusst sind oder ob dein ganzer Erdenleib durchströmt von deinem Selbstbewusstsein ist. Was hier Notwendigkeit verlangt, erfordert vieles Mühen, äußerste Beständigkeit und unermüdbare Geduld. Dann aber wirst du auch dein Ziel mit aller Sicherheit erreichen und endlich angelangt, wird all dein Mühen dir nur als ein gar geringer Preis erscheinen für den unverlierbaren Gewinn, den du errungen hast. Die höchste Form der Freiheit hast du im gesicherten Bewusstsein deiner ewigkeitsgezeugten Wirklichkeit erreicht. Und schaudernd nur wirst du der Tage noch gedenken, die auch dich voreinst inmitten der Betörten sahen, denen ein Gespenst aus Grüften irrenden Verlangens für die heißersehnte Freiheit galt.